Wir leben in einer Demokratie und da sollte man offen über alles diskutieren können. Dies ist eines unserer Leitsätze und ein weiterer Grund, weshalb wir als Schweizer Gesundheitsfernsehen Kurs24 Ihnen andere Sichtweisen vermitteln möchten, die vielleicht nicht mal ganz der normalen Medizin entsprechen. Durch eine neue Regelung von YouTube kann es nun sein, dass hin und wieder eines der sehr polarisierenden Videos gelöscht wird. Auf unserer Webseite www.kurs24.tv unter der Rubrik Zensurvideos werden wir diese euch aber weiterhin zur Verfügung stellen. Denn Kurs24 steht für Demokratie und Meinungsfreiheit. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem Format Naturmedizin. Heute habe ich einen ganz tollen Gast, nämlich Dr. Hartmut Fischer. Er ist Autor, Chemiker und hat viel über das Thema DMSO recherchiert und auch ein tolles Buch dazu geschrieben. Gerade bei dem Format heute wollen wir speziell auf die Schwermetallentgiftung und den Zusammenhang mit DMSO und Co., was gibt es noch dazu, eingehen. Und ich freue mich sehr auf unser Interview. Hallo Hartmut, schön, dass du da bist.
Hallo.
Ja, gerade in der heutigen Zeit haben wir eine hohe Schwermetallbelastung, ob wir jetzt durch Quecksilber im Fisch oder im Amalgam oder Aluminium, also um uns rum gibt es viele Belastungen und man sucht ja jetzt aktuell wirklich noch nach der besten Möglichkeit, wirklich die Schwermetalle zu binden. Und man ist ja mittlerweile so ein bisschen abgekommen wieder von diesem ganzen Algenthema, je nachdem, da gibt es ja auch große Unterschiede. Und deswegen heute die Frage an dich, was ist aus deiner Sicht die effizienteste Möglichkeit, wirklich die Schwermetalle zu binden, sodass es auch nachweislich aus dem Körper raus ist?
Ja, vielleicht fangen wir mal bei dem Begriff selbst an, denn du hattest hier ein paar Metalle genannt, Quecksilber und Blei, glaube ich, oder so.
Aluminium.
Und, aber auch Aluminium. Aluminium ist zum Beispiel gar kein Schwermetall, sondern ein Leichtmetall.
Okay.
Also, das heißt, es wird auch sehr vieles vermischt, auch so in der öffentlichen Wahrnehmung und natürlich dann auch in der Medizin und in der integrativen Medizin. Wenn wir vielleicht einfach mal auf das Periodensystem blicken, das Periodensystem der Elemente, wie wir es in der Schule ja kennengelernt haben, dann sehen wir eben, dass solche Elemente wie Quecksilber beispielsweise ja eigentlich zu der Gruppe der Übergangsmetalle gehören, wo wir auch die Edelmetalle finden, Gold und Silber zum Beispiel, wo wir auch Metalle finden wie Palladium, Platin, wo wir aber auch Eisen finden oder Zink, was ja eigentlich für uns wichtige Spuren- und Mengenelemente sind, oder auch Chrom und Kupfer, ja, wo wir auch wissen, das sind Spurenelemente auch für unseren Körper. Also das heißt, da stellt sich schon mal die Frage, von was reden wir überhaupt? Denn zum Beispiel das Element Blei oder Cadmium, die stehen wiederum in den Hauptgruppenelementen, also rechts der Übergangsmetalle. Und das Aluminium, wie gesagt, oder auch Titan könnte man da nennen, gehören ja zu den Leichtmetallen und stehen viel weiter oben im Periodensystem. Also das heißt, allein mit dem Blick darauf erkennt man schon, es kann gar keine ideale Methode geben, die praktisch alle diese Metalle, wenn sie im Übermaß oder im schädigenden Maß im Körper vorhanden sind, so mir nichts, dir nichts, da irgendwie zum Verschwinden bringen kann. Die Übergangsmetalle insbesondere, und hier nennen wir einfach natürlich immer das Quecksilber, weil es eben jahrzehntelang für meine Begriffe fahrlässig verteilt wurde in die Zähne. Ich gehöre zu der Generation, unseren Eltern hat man gesagt, das ist eine gute Sache, wenn man schon die Milchzähne aufbohrt und da diese Legierungen hineindrückt. Das sind ja letztendlich Metalllegierungen. Amalgam ist ja ein allgemeiner Begriff für Mischungen aus Metallen, die Silber, Quecksilber, Zinn und so weiter enthalten. Da gibt es verschiedene Mischungen. Also das hat man natürlich fahrlässig lange Zeit gemacht. Und deswegen ist das auch gut verteilt unter den Menschen,
dieses Zeug. Ich habe heute noch Zahnärzte kennengelernt, die das aus ihrer Sicht bedenkenlos reinmachen.
Ja, als Material mit seinen, sagen wir mal, physikalischen Eigenschaften und Ver- und Bearbeitungseigenschaften haben die Zahnärzte das immer geliebt, ja, weil das einfach ideal sich benutzen lässt, ne? Labortechnisch auch gesehen und so weiter. Also da liegt natürlich eine große Altlast begraben, aber natürlich auch beim Blei. Ja, wir haben ja jahrzehntelang auch das verbleite Benzin gehabt mit Bleitetraethyl und haben das gut inhaliert und so weiter. Also Blei, wie gesagt, kein Übergangsmetall, aber trotzdem diese Übergangs- und Schwermetalle, die neigen dazu, wenn sie ionisch vorliegen im Körper, insbesondere dann, sich an Enzyme anzulagern und diese Enzyme, wie man sagt, zu inhibieren, also ihre Wirkung zu blockieren. Und das ist eben dieses schädigende Potenzial. Und dort sind sie komplex gebunden, wie es heißt in der Biochemie, und es ist eigentlich sehr, sehr schwierig, sie da wieder wegzuholen. Wenn das ein gewisses Ausmaß nicht übersteigt, kann der Körper das selbst regeln. Mhm. Der Körper hat Entgiftungsmechanismen für Metallionen, die im Übermaß da sind oder auch gar nicht dahin gehören beispielsweise. Aber diese Kapazität ist natürlich relativ klein, weil das ist von Natur aus ja nicht vorgesehen. Dass wir uns in verbleiten Benzinwolken bewegen oder dass wir uns Legierungen in die Zähne drücken und solche Dinge mehr. Die Leichtmetalle wiederum, das Aluminium, die, sagen wir mal, haben eben auch den Alltag erobert. Ich kenne viele Menschen beispielsweise, die arbeiten in Autowerkstätten oder in, wie sagt das, diese Reifenhändler oder so. Und die nehmen diese Leichtmetallfelgen, die heißen ja so von den Autos, und bearbeiten die mit so Schmirgelmaschinen und so weiter. Die stehen also da und atmen diese Stäube natürlich ein und so weiter. Niemand interessiert das. Also das ist auch sehr weit verbreitet. Also zurück zur Frage.
Ja.
Es gibt kein ideales Ausleitungsverfahren und der Ansatz mit Algen beispielsweise und anderen Naturmaterialien oder der Ansatz mit anorganischen Pulvern wie Zeolit ist natürlich gerechtfertigt und bringt Ergebnisse. Der Ansatz mit DMSO ist auch gerechtfertigt, weil DMSO ist ja eine Substanz, die auf Schwefel basiert. Dimethylsulfoxid, also Sulfur, ist ja im Molekül vorhanden. Und Schwefel wiederum ist ein Element aus der sechsten Hauptgruppe, steht unter dem Sauerstoff im Periodensystem. Und Schwefel ist in der Lage, eben solche Metallionen auch komplex zu binden. Nicht im Enzym dann, sondern eben quasi extern. Die Schwefel-Metall-Bindung, die hat eine relative Stabilität und so können Metallionen auch aus dem Körper dann ausgetragen werden. Das ist übrigens der Effekt vom Knoblauch, wenn es um Metalle geht, weil im Knoblauch ja auch Sulfid drin ist, dieses Allein, das ist ein organisches Sulfid und aus DMSO entsteht ja auch Dimethylsulfid, das ist das, was man dann geruchsmäßig auch wahrnimmt. Also diese Sulfide können auch Metalle binden und aus dem Körper austragen. Das geht dann hauptsächlich über den Lebergalleweg aus dem Körper heraus.
Okay, das wollte ich gerade fragen, also über Lebergalle, okay.
Also was ich bisher sagte, sind die milden Austragungsverfahren. Und dann gibt es eben auch noch die heftigen Austragungsverfahren mit den sogenannten Chelatmitteln.
Was ist denn das Chelat? Was bedeutet der Name?
Ja, Chelat bedeutet, dass auf molekularer Ebene, also das, was wir ja nicht sehen, aber auf molekularer Ebene es eben Substanzen gibt, die ein Metallion beispielsweise quasi umarmen können und festhalten können. Mhm. Also ein Chelatmittel ist eben eine Substanz, die dann speziell gewisse Metallionen umarmt, ne? Manchmal auch zwei Chelatmoleküle für ein Ion oder mehrere, manchmal auch eins, und so aus dem Körper hinaus transportieren können. Ursprünglich nutzte man das Chelatprinzip in der analytischen Chemie. Das heißt, man hat zum Beispiel eine Bodenprobe genommen und wollte wissen, ob da Blei drin ist. Und dann löst man diese Bodenprobe in Wasser und gibt das Chelatmittel hinzu, schüttet das Ganze durch einen Filter, dann bleibt der Dreck im Filter und das gelöste, also das chelatierte Metall in der wässrigen Lösung kommt unten raus und dann kann man es detektieren. Und das Gleiche macht man jetzt quasi, wenn man es hier reinschüttet.
Okay.
Und dann kommt das Chelatmolekül zusammen mit dem festgehaltenen Metallion wieder heraus.
Jetzt sind zum Beispiel Chelatinfusionen sehr hochpreisig. Das kann sich vielleicht auch nicht jeder leisten. Und es gibt ja auch noch Menschen, die bis heute noch Amalgamfüllungen tragen, weil sie auch diesen Austausch sich nicht leisten können.
Ja.
Was haben wir jetzt für Menschen für eine Möglichkeit, dass sie sagen, klar, sie können sich's nicht rausmachen lassen, haben dann immer den Giftstoff doch im Körper, aber können dann dementsprechend auch keine teuren Infusionen sich leisten?
Ja, also man kann alle die gängigen Chelatmittel, das sogenannte EDTA ist ja bekannt, also Ethylen, Diamin, Tetraessigsäure heißt das in Deutsch, im amerikanischen A wie Acid am Ende, oder das DMSA oder das DMPS, das sind also alles pulverförmige Substanzen, die kann man auch oral benutzen. Die kann man also abwiegen, 100 Milligramm oder so, und das wird dann einfach ins Essen gerührt oder in eine Trinklösung oder sowas.
Ah, okay.
Das kann man also oral verwenden und die sind auch einigermaßen kostengünstig. Beim Einkauf sind auch frei verkäuflich, das kann man also so verwenden. Aber jetzt kurz zurück zu der Anmerkung, dass ja die Leute auch ihre Füllungen oft noch drin haben. Darüber ist also eine Diskussion entbrannt, die aus meiner Sicht nicht geklärt ist. Also es gibt eben Therapeuten, die sagen, solange Füllungen drin sind, darf man auf keinen Fall Chelatmittel anwenden, weil es dann erst recht hier rauskommt über die Mikrozirkulation, und andere sagen, das kann man vergessen, diesen Effekt. Also dafür habe ich jetzt auch keine...
Das Gleiche wird aktuell auch bei Algen behauptet, bei Spirulina und Chlorella, dass man auch vermutet, dass solange das Amalgam noch drin ist, man das eben nicht nehmen soll. Also
ja, aber es ist eine Vermutung.
Ja.
Also ich glaube nicht, soweit ich das sehe, ist das nicht bewiesen. Und es nützt natürlich auch jetzt nichts, den Sammelurin ins Labor zu schicken und untersuchen, weil man ja nie weiß genau, von welcher Ausgangslage man kommt. Ja? Wie viel ist hier, wie viel ist im Körper verteilt, wo ist es verteilt, ist es im Fettgewebe, ist es sonst wo und so weiter und so fort. Also das ist vage. Und auf der anderen Seite habe ich eben die Erfahrung gemacht, mit der oralen Anwendung dieser Mittel kann man einfach mal starten.
Ja.
Mit kleinen Mengen eben, das einfach mal ausprobieren. Das ist oft sehr eindrücklich, dass man also dann tatsächlich am Geruch vom Pipi dann auch merkt, dass das metallisch da rauskommt.
Okay.
Das stellt man also fest. Und wenn man das mit großen Zeitabständen macht und mit geringen Dosierungen, dann kann man das also aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung selbstständig zu Hause machen. Und das ist dann auch leistbar, ja, also auch von den Preisen her. Ne? Die Infusionen sind dann etwas für den professionellen Bereich der integrativen Medizin, denke ich, in dem Feld, weil, das habe ich ja vorhin schon angedeutet, wir nehmen auch ein gewisses Maß an wichtigen Metallionen mit raus aus dem Körper. Das lässt sich nicht ganz vermeiden. Zink ist eben so ein Beispiel dafür. Eisen auch, aber Eisen haben wir in der Regel ja größere Mengen oder sollten größere Mengen in uns haben.
Ja, manche haben aber einen Eisenmangel.
Das schon, ja. Also das heißt, wenn man mit hohen Mengen intensive Infusionsgelat-Ausleitungsverfahren nutzt, dann gehört das eben in die Hände von Profis, weil dann muss man gucken, was muss wieder zugeführt werden. Ne? Ja, okay. Wenn man das mit kleinen Mengen und größeren Abständen, vielleicht einmal pro Woche, ne, so eine kleine Portion des Gelatmittels, beim DMSA fange ich mit 50 Milligramm an, beim EDTA kann man auch mit 150 oder 200 Milligramm mal anfangen. So kleine Mengen. Also ich habe mir einfach so eine Milligramm-Waage beschafft. Ne, die gibt es überall im Internet. Ja. Und da stellt man ein kleines Becherchen drauf und wiegt sich die Menge ab und löst es irgendwo. Also ich habe mir das in den Apfelbrei gerührt, ne, also in den Smoothie, Obstsmoothie gerührt. Ja. Ja.
Gerade bei dem Thema Eisen, weißt du da was darüber, warum es manche Menschen gibt mit einem extrem niedrigen Eisenspeicher und manche wiederum sehr hoch? Ist es wirklich nur über die Ernährung oder gibt es noch andere Gründe dafür?
Ja, weil wir Individuen sind. Also man kann das nicht wirklich beantworten, warum doch ziemlich viele auch zu Eisenmangel neigen und warum es bei anderen gerade umgekehrt ist. Ich meine, der Weg des Eisens im Körper ist natürlich komplex. Ja, das Hämoglobin wird ja wieder abgebaut und wird zum Teil recycelt, zum Teil eben ausgeschieden über die Leber und so weiter. Ja, das ist einfach individuell dann gegeben. Also wenn man Eisen auffüllen will, dann sollte man das eben mit komplex gebundenem Eisen machen, das eben auch verträglich ist in der Verdauung, weil Eiseninfusionen sind auch ein bisschen knifflig. Da braucht man Erfahrung, denke ich. Also das ist meine Sicht der Dinge. Und ich benutze zum Eisenauffüllen eben eine Mischung aus Äpfelsäure und dem normalen Eisensulfat, also das, was klassisch auch in der Medizin verwendet wurde. Aber durch die Mischung mit der Äpfelsäure ist es eben komplexiert und kann viel besser aufgenommen werden und stört eben die Verdauung nicht.
Ich wollte gerade sagen, und man hat dann auch keine Verstopfungserscheinungen. Ja,
genau.
Ja, das ist ja dann auch schon mal viel wert. Ja. Und hattest du in der Praxis bei dir Fälle wirklich von vergifteten Menschen, die unter Schwermetallfolgen gelitten haben? Und woran hast du das erkannt? Weil es ja immer noch auch gerade bei den Schulmedizinern die Diskussion darüber gibt, dass es alles Quatsch ist. Und,
Quatsch kann das nicht sein.
Eben, also,
ich habe es auch ja in der eigenen Familie erlebt und zwar berufsbedingt schon allein. Die ganzen Schweißer mit den Chromdämpfen, die Schlosser, wie gesagt, die Metallbearbeitung machen und die Stäube und. Was wir jetzt ja wieder ganz groß wird, die Akkumulatorenindustrie, ja, also die Batterieindustrie, wo die Stäube unterwegs sind. Natürlich gibt es da Fortschritte über die Jahrzehnte und es gibt Absauganlagen und Filtermasken und so, was man ja früher alles gar nicht genutzt hat. Aber nichtsdestotrotz, also viele giftige Metalle, Metallstäube oder auch in ionischer Form als Salze, Metallsalze haben eine gewisse Tendenz zu sublimieren. Das heißt also, selbst wenn man die im geschlossenen Gefäß da stehen hat, entweichen die nach und nach, sind eben dann auch in der Raumluft. Okay. Also der Eintrag von ungünstigen Metallkonstellationen in unseren Körper, der ist schon sehr häufig gegeben. Vielleicht jetzt nicht unbedingt bei dem Büromenschen, der zwar früher vielleicht mal durch Lasertoner, Stäube und so weiter auch belastet war, aber das ist ja auch weniger geworden. Aber in vielen handwerklichen Berufen ist es eben nach wie vor gang und gäbe, dass einfach zu viel dieser giftigen Metalle in den Körper eingetragen wird.
Und die Symptome, die Vergiftungssymptome? Ich hatte jetzt zum Beispiel einen Fall, da hatte die eine Lungenerkrankung dann bekommen, dann rheumatische Erkrankung, da hieß alles, es wäre unheilbar. Und dann irgendwann kamen wir dann im Gespräch drauf, das war jetzt gerade bei einer Freundin, die hat eine Amalgamplombe verschluckt aus Versehen, also weil ihr der Zahn, die hat es aber auch gar nicht gemerkt irgendwie und war da auch im Umzugsstress und die Folgen waren ja so verheerend, ja.
Ja, das ist dann
Lungenfibrose, genau. Die hatte kaum
Lungenfibrose, ja. Das ist dann eine akute Intoxikation natürlich, wie man sie zum Beispiel auch erlebt, wenn diese Energiesparlampen, diese gewendelten Lampen, die da zwischendurch mal ganz hoch im Kurs standen, wenn so eine platzt, ne, da können auch Kinder eine akute Intoxikation natürlich bekommen mit Quecksilber. Und was war die Frage?
Ja, was für Symptome? Also woran erkenne ich das? Weil, wie gesagt, sie hat ja alle Diagnosen bekommen.
Ja.
Also Rheuma, Lungenfibrose.
Also ich denke, dass dann solche, also dass dann die Lungenfibrose eigentlich schon wieder ein Sekundäreffekt ist oder ein Kollateralschaden der eigentlichen Vergiftung. Weil die Übergangsmetalle, die Schwermetalle, das hatte ich ja gesagt, die blockieren Enzyme. Und daraus entstehen dann natürlich andere Dinge, weil eine Enzymblockade führt natürlich an der Lungenschleimhaut beispielsweise dazu, dass eben der Lungenschleim, also die Oberflächenfaktoren und das, was eine Schleimhaut eben ausmacht, nicht mehr richtig produziert wird durch eingeschränkte Drüsenfunktion und so weiter. Also das sind dann die Folgeschäden eigentlich, die man sieht. Im Ursprung sind es Enzymblockaden, die Inhibierung von Enzymen, wie man sagt. Und daraus kann alles Mögliche entstehen, also auch wieder auf die Energieproduktion in den Zellen sich auswirken, auf die Zellneubildung vor allen Dingen natürlich auch. Ja, Menschen mit schweren Metallvergiftungen, die altern eben auch vorzeitige Hautalterung und so weiter. Also auch das sieht man oft bei diesen Handwerkern eben, die viel mit diesen Metallen zu tun haben. Das können vielfältige Symptomatiken sein.
Ich habe auch mal gelesen, da hat ein Arzt geschrieben, dass wenn man den Großteil der MS-Patienten wirklich eine Schwermetallausleitung macht, dass man eigentlich dann die Ursache behoben hat von der Diagnose.
Ja, also das ist ein weites Feld vermutlich, was Metallintoxikationen alles für Erkrankungen auslösen. Vielleicht bringen wir ganz kurz das DMSO noch ins Spiel, weil jetzt aus chemischer Sicht wieder gesprochen, diese Chelatmittel, diese bekannten Chelatmittel, EDTA, DMSA, DMPS, das sind wasserlösliche Substanzen. Das heißt, wenn wir die im Körper überall hinbringen wollen, wo wir eben vermuten, dass auch diese Metallionen sich verteilt haben, dann ist es eben gut, das mit DMSO zu kombinieren, weil DMSO wieder dann als Kanalöffner oder wie manche auch sagen, als Schleppsubstanz eben auch diese Chelatmittel, die es ja auch kleinmolekulare Stoffe sind, eben besser ins Gewebe bringt.
Auch ins Hirn?
Auch ins Hirn,
ja. Weil ich glaube, das ist auch ein ganz springender Punkt, gerade bei der Demenzprophylaxe.
Ja. Und das ist inzwischen eben von Kollegen nachgewiesen worden. Kollegen von mir, die sich spezialisiert haben auf Chelartherapie, die haben ihre Infusionen gemacht und dann den Sammelurin ins Labor geschickt. Sagen wir mal 3 oder 5 Chelatinfusionen. Und dann sieht man jeweils am Sammelurin, dass der Austrag des Metalls eben abnimmt, die Konzentration abnimmt. Dann haben sie die 6. Infusion mit DMSO und dem Chelatmittel gemacht. Also die Infusion wie vorher, aber noch 5 ml DMSO in die Infusion gegeben. Und dann war im Sammelurin die Metallkonzentration wieder wie viel höher als vorher. Das heißt, das ist dann wie ein Booster. Nochmal.
Super, okay.
Man fängt ganz normal an und wenn der Körper dann schon vorgereinigt ist, also Metalle schon ausgetragen sind, dann kann man nochmal das DMSO ins Spiel bringen und erreicht dann noch wesentlich mehr.
Macht es nicht Sinn, das von Anfang an dann einzusetzen?
Da läuft man die Gefahr, dass dann die Niere und die Leber überlastet sind. Ne, wenn man das bei der ersten
wenn
schon zusetzt
dann,
und ja nicht den Ausgangszustand wirklich kennt im Gewebe, dann könnte es sein, wenn Menschen stark vorbelastet sind, dass die Ausscheidungsorgane überfordert sind.
In also dem auch Moment. Zu Hause, wenn man es oral jetzt nutzen würde, jetzt ohne Infusion, dann erstmal ohne DMSO?
Ja, also bei den kleinen Mengen könnte man es auch dazu nehmen, aber aus, so aus allgemeiner Erfahrung würde ich es am Anfang erst weglassen und dann ins Spiel bringen, wenn man dann noch weiterkommen will.
Ja, okay, super. Na, vielen Dank wieder. Ich glaube, das wird auch ein Zukunftsthema sein, diese Ausleitung, diese konsequente von Schwermetallen. Die werden uns ja jetzt immer wieder begleiten im Leben. Und ja, vielen Dank für den tollen Einblick. Schön, dass du da warst. Dankeschön.
Danke, ja.
Ja, liebe Zuschauer, ich hoffe, Sie konnten einen tollen Einblick hier in das Thema Schwermetallausleitung finden. Und gerade da tut sich ja sehr viel in der Wissenschaft. Und bleiben Sie wach, hinterfragen Sie viel. Und Dankeschön fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.